Das Motto für diese Woche lautet ja, auf der Zielgeraden. Mach dich auf, werde Licht. Wer von euch hat sich denn schon mal wirklich buchstäblich auf einer Zielgeraden befunden? Vielleicht mal einen Lauf mitgemacht? Doch, ich sehe da auch noch mal, ja. Ihr habt so ein Gefühl, aber ich denke mal, jeder andere hat es erleben können, wenn er es gesehen hat, was es bedeutet, auf einer Zielgeraden zu sein. Während meiner Schulzeit konnte ich einigermaßen gut laufen und Radfahren und mein Sportlehrer hat mich dann zu Wettkämpfen geschickt. Und in der DDR, da hieß das Kreiskinder- und Jugendspartakiade. Und da war ich dann unterwegs und ich kenne das Gefühl auch dann, auf dieser Zielgeraden zu sein, auf diesen letzten Metern zu sein. Das Ziel vor Augen zu haben. Man weiß, man ist gleich am Ziel. Und wenn man sich auf der Zielgeraden befindet, dann läuft man nicht wieder zurück. Man schaut nicht mal zurück, sondern man hat den Blick nach vorn. Und auf der Zielgeraden, da werden noch einmal alle Kräfte mobilisiert. Das, was noch drin ist, was noch zur Verfügung steht. Warum? Wozu? Was treibt Menschen an, auf der Zielgeraden noch einmal alles einzusetzen? Als ich mir Gedanken zu dieser Andacht machte, da lief gerade diese berühmte Tour de France. Und manch einer erlebt es ja doch irgendwo so am Rande mit, auch wenn es ihn nicht sehr interessiert. Und ich bin auch nicht derjenige, der da jeden Tag jetzt wissen muss, wer gewinnt dort. Aber da war etwas, was die Menschen doch bewegt hat. Es war die 6. Etappe. Und der deutsche Fahrer Toni Martin, der bis dahin Führende im gelben Trikot, nach fast 200 Kilometer anstrengender Radfahrt über Berge, Täler, ist er kurz vor dem Ziel, 800 Meter vor dem Ziel. Und er hat eigentlich schon die Gewissheit, morgen werde ich auch wieder in diesem gelben Trikot als der Führende fahren. Aber dann geschieht ihm 800 Meter vor dem Ziel ein Missgeschick. Er stürzt und aus ist der Traum. Durch eine kleine Unachtsamkeit kurz vor dem Ziel gestürzt. Haben wir das Ziel im Auge? Fühlen wir uns vielleicht schon sicher im Ziel auch? Paulus schreibt Folgendes. Lasst uns mal, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, und ich hoffe, ihr habt sie dabei, Philipper aufschlagen. Philipper Kapitel 3, Verse 13 und 14. Philipper 3, Vers 13 und 14. Brüder, und für die Schwestern denke ich genauso, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Paulus hatte auch so eine Ahnung, was es bedeutet, auf das Ziel zuzujagen. Und er benutzt diesen Ausdruck und er sagt, ich jage auf das Ziel zu. Und man hat den Eindruck, Paulus befindet sich auch auf der Zielgeraden. Und er möchte nicht nur auf der Zielgeraden sein, sondern er möchte das Ziel auch wirklich erreichen. Und damit das möglich ist, schreibt er, da vergisst er einfach, was hinter ihm liegt. Er schaut nicht zurück. Er streckt sich aus und jagt auf das Ziel zu. Die Frage, die sich für mich dabei stellt, wonach jagt er denn? Was ist denn überhaupt sein Ziel? Wonach jagen die Sportler, wenn sie ein Ziel vor Augen haben? Sie möchten vielleicht einmal auf dem Siegerpodest stehen. Sie möchten vielleicht einmal so eine Goldmedaille umgehängt bekommen. Oder vielleicht einmal einen Pokal überreicht bekommen. Das sind die Ziele, die Menschen haben. Und das mag für jeden Menschen in seinem Leben auch sehr unterschiedlich sein, was sein Ziel ist, nach dem er jagt. Aber was ist mein Ziel? Was ist dein Ziel? Hiob hat sich diese Frage auch gestellt. Lasst uns aufschlagen. Hiob Kapitel 6. Hiob Kapitel 6. Vers 11. In Hiob 6, Vers 11, Da finden wir Folgendes. Da sagt er, was ist meine Kraft, dass ich warten? Und was ist mein Ende, dass ich mich gedulden sollte? Hiob, Kapitel 6, Vers 11. Und in der Elberfelder, da ist eine Fußnote, da steht dann drunter, was ist mein Ziel, für das ich durchhalten soll? Habt ihr euch diese Frage auch schon mal gestellt? Was ist mein Ziel, für das ich durchhalten soll? Paulus schreibt, dass er es noch nicht ergriffen hat. Er jagt ihm aber nach. Und was ist sein Ziel? Wir gehen mal wieder zurück in Philipper Kapitel 3. Da schreibt, sagt Paulus uns, was sein wirkliches Ziel ist. Philipper Kapitel 3, Vers 8. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte. Und was steht jetzt? Damit ich Christus gewinne. Und Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Paulus hat sein Ziel ganz klar formuliert. Er möchte Christus gewinnen. Er möchte, dass sein Wesen, das Wesen Christi widerspiegelt. Er sagt, nicht, dass ich schon vollkommen bin, aber ich jage ihm nach. Er weiß, es ist sein Ziel, vollkommen wie Jesus zu sein. Und was ist seine Motivation, dieses Ziel zu erreichen? Ich finde es sehr gut, wie er es hier formuliert. Im Vers 12 am Ende. Wie heißt es da? Weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Ist das unsere Motivation? Ist es unsere Motivation, weil wir von Jesus Christus ergriffen sind? Man könnte auch sagen, weil er in Jesus Christus verliebt ist. Sind wir in Jesus verliebt? Was ist meine Motivation, wirklich das Ziel zu erreichen? Ich habe Menschen erleben können, die wirklich in Jesus verliebt waren. Ich denke an Daniel, an einen jungen Mann, der eines Sabbatsmorgens in unsere Gemeinde kommt und über eine Schwester und gesagt hat, ich habe den Eindruck gehabt, ich sollte heute mit Ihnen zum Gottesdienst gehen. Und dann über die Wochen konnte man erleben, wie er frei wurde von Drogen und wirklich in Jesus verliebt war. Wenn er kam und von Jesus erzählte, dann strahlte sein Gesicht. Was könnte sonst noch Motivation sein, das Ziel zu erreichen? Vielleicht keine Goldmedaille, aber vielleicht sind es für uns ja diese goldenen Straßen, wo wir trinken und sagen, das möchte ich haben. Oder vielleicht der Baum des Lebens, um ewig zu leben. Spätestens auf der Zielgeraden ist es notwendig, sich darüber im Klaren zu werden. Was ist wirklich mein Ziel? Warum laufe ich denn eigentlich mit? Oder vielleicht nach diesem Motto, dabei sein ist alles? Auch das mag es geben, vielleicht auch in Bezug auf diese Bibelfreizeit, dass jemand sagt, da muss ich doch dabei sein. Da habe ich von gehört oder ich habe es selbst erlebt, also ich möchte schon immer dabei sein. Aber reicht das aus, einfach nur dabei zu sein? Allein das Erleben mag vielleicht schön sein, aber ich denke, es ist mehr. Auf der Zielgeraden heißt es, mach dich bereit. Ihr habt euch aufgemacht, um dabei zu sein. Und allein das ist schon eine Freude, auch im Himmel, wenn jemand dabei sein möchte, um Gottes Wort zu hören. Das Anlassthema für diesen Morgen heißt ja, mach dich bereit und begegne deinem Erlöser. Gestern auf dem Weg hierher hatten wir ein wunderbares Erlebnis. Als wir in die Stadt oder den Ort Waldbröl hineinkamen, irgendwann auf der rechten Seite ein Haus und ein großes Plakat. Und was stand darauf? Bereite dich vor, deinem Gott zu begegnen. Und ich habe innerlich gejubelt, habe gesagt, genau, Gott begegnet uns schon hier. Das ist das Motto, was wir haben sollten und was auch dort in dieser Stadt, mitten in dieser Stadt stand. Bereite dich vor, deinem Gott zu begegnen. Wir finden dieses Wort in Amos Kapitel 4, Vers 12. Und vielleicht sollten wir es wirklich auch mal aufschlagen. Amos Kapitel 4, Vers 12. Amos 4, Vers 12. Da heißt es: Darum werde ich dir so tun, Israel, weil ich dir dies tun will. Mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Was bedeutet das? Sich bereit zu machen. Wofür? Was bedeutet auch, Gott zu begegnen? Was bedeutet es für dich, dem, den du liebst, zu begegnen? Wenn du ihn eine Weile nicht gesehen hast, eine Weile getrennt wart, und dann machst du dich bereit, deinem Liebsten zu begegnen. Ist das dein Wunsch? Ist das dein Ziel? Bewegt es dich, wenn du daran denkst, Gott zu begegnen? In der Offenbarung 21, Vers 3 lesen wir: Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Erfüllt es dich mit Freude, wenn du daran denkst? Nur der Gedanke, wirklich in der Nähe, in der Gegenwart Gottes sein zu dürfen? Das ist mein Ziel, worauf ich mich freue, wirklich meinem Erlöser zu begegnen. Dafür möchte ich kämpfen. Dafür möchte ich nicht mehr zurückschauen. Und das Schöne ist, dabei kommt es nicht darauf an, als Erster durchs Ziel zu laufen. Jesus sagte seinen Zuhörern: Siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden, und es sind Erste, die Letzte sein werden. Da kommt es nicht darauf an, der Erste, der Schnellste zu sein, sondern da kommt es darauf an, vorbereitet zu sein. Auf dieser Zielgeraden braucht man nicht mit Ellbogen zu kämpfen, nicht den anderen niederringen. Auf dieser Zielgeraden heißt es, andere mit hineinzunehmen. Sie an die Hand zu nehmen und sie mit hineinzunehmen, dass auch sie dieses Ziel erreichen können. Im Psalm 84, Vers 11, ihr kennt diesen Text, wir brauchen eine Zeit halber nicht aufschlagen. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Hauptsache, im Hause Gottes zu sein. Und wenn es nur der Türsteher ist, Gott zu begegnen. Das ist unser Ziel, weswegen wir hier sind, was wir erreichen möchten. Aber wer ist wirklich dafür bereit, Gott zu begegnen? Wir finden auch im Psalm zwei Texte, die ihr sicherlich auch kennt. Psalm 15, Vers 1. Herr, wer darf wohnen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Oder Psalm 24, Vers 3. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Ist das nicht genau das, was wir uns wünschen? Aber hier fragt er, wer darf es? Wer ist bereit dafür? Und ich habe die These aufgestellt, wer Gott einmal im Himmel begegnen möchte, der muss ihm schon hier auf dieser Erde begegnet sein. Wenn wir nur das Ziel vor Augen haben, Gott einmal im Himmel zu begegnen, dann reicht es nicht aus. Es ist wichtig, dass wir ihm hier auf dieser Erde begegnen. Wenn wir uns aufmachen sollen, um Licht zu werden, wie kann das nur geschehen? Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und wenn wir Licht werden wollen, dann müssen wir in seine Gegenwart kommen, damit wir sein Licht widerstrahlen können. Aus uns heraus werden wir kein Licht sein können. Wir müssen Jesus begegnet sein. Und wenn wir diesem Licht begegnen, dann werden auch wir leuchten, dann werden wir strahlen. Aber wie äußert sich das? Wie ist es erkennbar, dass wir wirklich Jesus, unserem Erlöser, schon hier auf dieser Erde begegnet sind? Lasst uns in die Geschichte des Volkes Israel hineinschauen. 2. Mose Kapitel 34, Vers 29 und 30. Und wir wollen uns den Mann anschauen, den die Bibel als den demütigsten Menschen bezeichnet, den Mose. 2. Mose 34, Vers 29 und 30. Es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in Moses Hand, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend geworden war, als er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und die Söhne Israel sahen Mose an, und siehe, die Haut seines Gesichtes strahlte, und sie fürchteten sich, zu ihm heranzutreten. Mose ist Gott begegnet und erleuchtet. Sein Angesicht strahlt. Hatte Mose einen Heiligenschein? In gewisser Weise schon. Aber es gibt viele Menschen mit einem Heiligenschein, die so scheinen, als dass sie heilig wären. Aber leuchten sie wirklich? Woran war es wirklich zu erkennen, dass Mose seinem Erlöser begegnet war? Sicherlich das leuchtende Angesicht. Aber was war es noch? Wir lesen mal, gehen mal ein paar Seiten zurück. Nachdem Mose Gott das erste Mal begegnet war, zweites Buch Mose, Kapitel 32, Vers 31 und Vers 32. Es war nach der Geschichte mit dem goldenen Kalb. Darauf kehrte Mose zum Herrn zurück und sagte: Ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus. Es war nicht das leuchtende Gesicht des Mose, was deutlich gemacht hat, dass er Gott begegnet war. Sondern es war diese Haltung gegenüber seinem Volk, die gezeigt hat, dass Mose Gott wirklich begegnet ist. Mose befindet sich auf der Zielgeraden, kurz vor dem Einzug ins Land Kanaan. Aber er ist nicht egoistisch. Er sagt nicht, Hauptsache ich erreiche das Ziel. Nein, er ist bereit, sein Leben dafür zu geben, damit das Volk, was Gott erwählt hat, das Ziel erreicht. Er ist nicht nur bereit, sein irdisches Leben zu geben. Nein, wenn Mose das sagt, streiche mich aus dem Buch aus, dann bedeutet es, Mose ist bereit, auf sein ewiges Leben zu verzichten, damit dieses Volk nicht dort dahin gerafft wird. Es war eine Begegnung mit seinem Herrn. Und das kann nur jemand tun, der wirklich seinem Erlöser begegnet ist. Und die Bibel berichtet uns von sehr vielen Menschen, die Jesus auf dieser Erde begegnet sind. Und wir wollen uns mal kurz anschauen, welche Auswirkungen hatte das auf ihr Leben, wenn Menschen Gott begegnet sind. Sie mussten eine Entscheidung treffen, nachdem sie Jesus begegnet sind. Und diese Entscheidung war entweder für Jesus oder für das eigene Ich. Das wird immer wieder deutlich bei jeder Begebenheit. Da ist dieser reiche junge Mann. Nicht nur irgendein Mann, nicht nur irgendein reicher Mann, sondern die Bibel berichtet, er war ein Oberster aus den Juden. Von Jugend an hatte er sich bemüht, das Gesetz Gottes zu halten. Er hatte sich bemüht, so fromm wie möglich zu sein. Und dann begegnet er Jesus, weil er spürt, mir fehlt etwas. Und wie geht diese Begegnung aus? Ihr kennt es, in Markus 10, Vers 21 heißt es: Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Das ist die Begegnung, die er mit Jesus ganz persönlich hat. Und er spürt, Jesus liebt ihn. Und es wird auch deutlich, es heißt, Jesus blickt ihn an und gewann ihn lieb. Er sieht und er schaut in das Angesicht dieses liebenden Erlösers, dieses liebenden Heilands, und er spürt auch die Wärme, die Jesus ihm entgegenbringt. Er ist ihm begegnet. Und die Frage ist, kann man eigentlich dieser Einladung widerstehen? Ja, man kann. Markus 10, Vers 22, im nächsten Vers heißt es: Er aber ging entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Ein Mensch, der Jesus begegnet und traurig wieder weggeht. Wie bist du Jesus bisher begegnet? Hast du diesen liebenden, wärmenden Blick erlebt und gespürt? Bist du auch vielleicht schon mal entsetzt gewesen über Worte, die er an dich gerichtet hat? indem er dir etwas gesagt hat, liebend geworben hat, vielleicht auch mal etwas gefordert hat? Bist du traurig vielleicht weggegangen? Oder nicht einmal traurig, sondern vielleicht auch nur entsetzt weggegangen? Jesus sagt ihm, eins fehlt dir. Eins ist nicht viel. Aber wenn das fehlt, dann ist dieses eine zu viel. Nur eins. Nur eins. Gibt es vielleicht in deinem Leben vielleicht nur diese eine Sache, die dich von Jesus trennt? Die dich vielleicht bewegt, traurig wegzugehen? Fehlt es mir auch? Was fehlte ihm denn eigentlich? Wenn Jesus sagt, eins fehlt dir, was fehlte ihm? Ellen White drückt das im Leben Jesu folgendermaßen aus und ich finde, besser kann man es nicht ausdrücken. Sie schreibt, Christus las im Herzen des Jünglings. Und ihr denkt, ihr kennt diesen Text, Gott sieht nicht, was vor Augen ist. Und so schaut er in jedes Herz von uns und er liest in unserem Herzen. Schreibt, Christus las im Herzen des Jünglings, dem nur eines fehlte. Doch dieses eine war lebensnotwendig. Der Jüngling bedurfte der Liebe Gottes in seinem Herzen. Dieser Mangel würde sich, es sei denn, man hülfe ihm ab, für ihn verhängnisvoll auswirken und sein ganzes Wesen verderben. Wollte er die Liebe Gottes empfangen, musste er seine maßlose Eigenliebe überwinden. Jesus steht da mit diesem liebenden Blick und möchte ihm seine Liebe schenken, dass er auch in sein Herz kommt. Aber seine Eigenliebe verhindert es, dass Gott ihm diese Liebe schenken kann. Wie steht es um die Liebe Gottes in unserem Leben? Johannes schreibt, wie sich diese Liebe zeigt in Johannes 14, Vers 15. Da sagt er, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Kein Zwang, sondern es wird eine Folge sein. Ist diese Liebe Gottes in unserem Herzen? Man könnte sich fragen, ja, welche Gebote denn, so wie dieser junge Mann? Und es gibt eigentlich nur eine Antwort in Markus 12, Vers 30 und 31, wo es heißt, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und das Zweite ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieser ist kein anderes Gebot. Und deshalb war es Jesus so wichtig, dass er ihm diese Liebe schenken wollte, in sein Herz hineinlegen wollte. Gibt es eigentlich etwas Größeres, als diese Liebe im Herzen zu haben? Mose war bereit dazu. Mose hatte seine Eigenliebe überwunden. Er sagt, nicht ich, sondern dieses Volk. Er war bereit, sein Leben für andere zu geben. Jesus zu begegnen, ohne seinem Ich abzusterben, das hindert Gott daran, uns seine Liebe zu schenken. Und da war noch ein anderer Mensch, der Jesus begegnet ist. Und er war auch sehr reich. Und wie ging diese Begegnung aus? Lukas 19, Vers 8. Ich denke an Zachäus. Da sagt er selbst, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Hat Jesus ihm das gesagt, dass er es tun soll? Die Bibel berichtet nicht davon. Er ist Jesus begegnet und er wusste, was zu tun ist. Und aus freiem Herzen, mit gebefreudigem Herzen sagte er, wenn ich etwas verkehrt gemacht habe, so erstatte ich es vierfach. Nachdem Zachäus Jesus begegnet ist, da wusste er, was er zu tun hatte. Da wusste er nicht, was er tun musste, sondern da wusste er, was er tun wollte. Und er wusste es nicht nur, sondern er hat es auch getan. Manchmal haben wir unser Wissen, aber wir kommen nicht dahin, dass wir es dann wirklich auch tun. Muss Jesus uns bestimmte Dinge immer wieder sagen und wir sträuben uns, es zu tun und wir diskutieren und versuchen, einen anderen Weg zu finden. Ich denke da auch noch an zwei Männer, die Gott begegnet sind, was Jesus berichtet, die in den Tempel gehen, um Gott zu begegnen. Wie geht es bei Ihnen aus? Lukas 18, Vers 14 kennt die Begebenheit, da sagt es Jesus: Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das sind also zwei Männer, zwei Menschen, die in den Tempel gehen, um Gott zu begegnen. Was sagt Jesus? Der eine ging gerechtfertigt, der andere nicht. Und der eine dachte von sich, er wäre schon am Ziel angekommen. Und der andere dachte, er würde das Ziel nie erreichen. Wie man sich doch täuschen kann, oder nicht? Gerade auf der Zielgeraden, da ist die Täuschung sehr groß. Und Satan ist bemüht, uns gerade auf der Zielgeraden auch zu täuschen. So sehr ist die Täuschung. Und wir lesen das von der Gemeinde, die sich auf der Zielgeraden befindet, dass sie arg getäuscht ist. In Offenbarung 3, Vers 17, da heißt es: Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts, und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Gerade auf der Zielgeraden, kurz vor dem Ziel, diese Täuschung so groß, der Meinung zu sein, alles ist in Ordnung, alles zu haben und nicht zu wissen, dass wir bemitleidenswert sind, blind, bloß. Sind wir unserem Erlöser wirklich schon begegnet? In Matthäus 7, Vers 22 und 23 lesen wir: Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Es gibt viele Menschen, die meinen, Jesus nachzufolgen. Die meinen, Jesus sogar einen großen Dienst zu tun. Aber sie sind ihm nie begegnet und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Bist du Jesus begegnet? So wie die Frau am Jakobsbrunnen? Oder bist du Jesus so begegnet wie dieser Verbrecher dort am Kreuz, der einsieht und erkennen muss, dass er nichts hat? Oder bist du begegnet, so wie Petrus, Jesus begegnet wie Petrus kurz vor der Kreuzigung, dort im Hof, mit verleugnenden Worten auf den Lippen, aber erkennend, dass du verkehrt gehandelt hast? Oder bist du Jesus begegnet, so wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, mit brennendem Herzen? Oder bist du Jesus begegnet wie Paulus dort auf dem Weg nach Damaskus, niedergeschmettert von der Begegnung mit Jesus, auf den Boden gefallen, erkennend, dass du auf dem falschen Weg bist? Oder bist du vielleicht Jesus schon begegnet, indem du ihm einige Jahre sogar neben ihm gegangen bist, mit ihm gelebt hast? Du hast viel mit ihm erlebt, du hast vielleicht sogar an der Fußwaschung und am Abendmahl teilgenommen, so wie Judas. Wie schreibt Amos, mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Möchtest du am Ziel deinem Erlöser begegnen? Dann ist es notwendig, dass du ihm spätestens auf der Zielgeraden begegnest. Sonst wirst du keine Freude daran haben, ihm dann im Ziel zu begegnen. Ich denke mit Trauer an die Menschen, die dann auf dieser Zielgeraden sein werden. Und wenn Jesus ihnen entgegenkommt, dann werden sie rufen, ihr Berge und Hügel fallt über uns. Bist du hierher gekommen, um Menschen zu begegnen? Bist du hierher gekommen, um etwas zu erleben? Oder bist du hierher gekommen, um deinen Erlöser zu begegnen? Möchtest du in dieser Woche deinem Erlöser wirklich so begegnen, dass es dein Herz berührt, dass sein liebender Blick dich trifft und du von seiner Liebe angezogen bist? Möchtest du ihn hier so erleben, sei es auf der Bibelfreizeit oder auch zu Hause am Livestream, möchtest du Jesus so begegnen? Wer möchte wie Mose mit einem strahlenden Angesicht wieder nach Hause fahren? Nicht mit einem Heiligenschein, sondern wirklich mit einem strahlenden Angesicht, mit einem Herz für die Menschen, die um uns herum sind und die verloren gehen könnten. Voller Mitleid, voller Liebe für diese Menschen. Es ist dein Wunsch, Jesus so zu begegnen. Ich möchte euch an dieser Stelle einladen, wer Jesus so begegnen möchte, wie diese Menschen, die ich gesagt habe, aufzustehen und das unserem Heiland zu zeigen, dass ihr diesem Erlöser so begegnen möchtet, um dann am Ziel mit Freuden ihm zurufen können. Ich möchte euch einladen, dann für Jesus aufzustehen. Lasst uns unserem Erlöser in dieser Woche ganz persönlich begegnen. Nicht nur am Rande, sondern in der Stille. Lasst ihn uns begegnen mit Zeit für das Gebet. Begegnen mit Zeit im Gebet. Sei es alleine, gemeinsam. Gott wartet darauf. Gott wartet in dieser Woche ganz besonders auf uns. Er hat sich Zeit genommen für uns, für diese ganze Woche. Jeden Augenblick ist er für uns da. Und er sagt, ich warte auf dich. Ich möchte dir begegnen. Und er steht vor unserer Herzenstür und klopft, aber nur ganz leise, nicht aufdringlich. Er steht da und sagt, ich möchte bei dir sein. Ich möchte dir begegnen. Wir wollen ihn bitten, dass er eintritt und uns begegnet. Lasst uns zu einem Gebet niederknien.